Okay, do-it-yourself verified boot in 2024. Dann möchte ich erstmal eine Frage stellen. Hat jemand von euch schon mal mit verified boot gearbeitet? So ein bisschen Systeme aufgesetzt bei sich auf Arbeit oder so? Okay, ein, zwei Handmeldungen. Okay, es ist nicht so sehr ins Detail gehend, wiederum schon etwas tiefer ins Detail. Also ich habe eine Gratwanderung hier versucht, weil man kann hier sehr schnell in sehr tiefe Detailgrade abrutschen. Wenn es zu tief im Detail ist, dann bitte nicht abschalten, es geht dann einfach weiter. Wenn Fragen irgendwo bestehen, dann einfach fragen. Ich versuche die Slides jetzt durchzubekommen, ansonsten fragen gerne am Ende, wenn es bis dahin warten kann. Und ansonsten, wenn ihr so dringend die Fragen habt, dann einfach die Fragen reinrufen bzw. melden und dann kommt das Mikrofon. Okay, ganz kurz zu mir. Ich bin bei Pencotronics jetzt seit 2018. Ich bin ein Kernel-Hacker, ein Bootloader-Hacker. Grafik machen wir genauso. Integrationsseite habe ich viel mit Yocto zu tun. Davor viel mit PDX-Disk gemacht. Pencotronics, falls es nicht jedem bekannt ist, wir sind Open-Source-Contributor, haben viele Open-Source-Projekte. So bin ich ein Open-Source-Contributor. Fechter, das ist ein super kleines Nest, das ist oben bei Oldenburg, das sagt, also Bremen, fast die Küste. Daher moin. Und ja, genau. Dann Einführung, also kurz Agenda, Einführung, dann eben, was gibt es denn so für Möglichkeiten, dann die sogenannte Verified Boot Chain und dann noch ein ganz kurzer Abriss, wie können wir das im Yocto denn überhaupt umsetzen? Okay. Einführung. Problembeschreibung ist, wir haben viele Geräte, wir haben eine Cloud und es geht viel dahin, dass die Geräte nur noch marginal an Logik haben und viel in die Cloud ausgewandert oder ausgelagert wird in dem Fall. Und dann müssen die Geräte quasi mit der Cloud kommunizieren, um quasi Funktionalität bereitzustellen. Oder, Feature-Switche per Software, per Cloud zu enablen. Geräte müssen mit der Cloud kommunizieren, dass der Hersteller quasi sicherstellen kann, dass wirklich nur seine Geräte mit seiner Cloud kommunizieren, muss quasi das Gerät sich an der Cloud verifizieren, also muss sagen, hey, Hersteller XYZ, ich bin ein Gerät von dir und ich darf mit dir kommunizieren. Auf dem Gerät müssen Client-Zertifikate liegen. Und der Hersteller muss natürlich sicherstellen, dass nur verifizierte Software auf seinem Gerät läuft. Also von ihm verifizierte Software, die von ihm getestet und von ihm gebaut wurde. So, stellt sich jetzt die Frage, wie speichern wir Client-Zertifikate auf dem Gerät, ohne dass sie von Dritten ausgelesen werden können? Dann kommen meistens Manager daher und sagen, ja, das soll es so TPMs geben, die sind so in Laptops verbaut. Lass doch einfach TPM nehmen und ist sicher. Dann spielen wir uns das Spiel mal durch. Da ist ein TPM, da ist ein SOC, da ist eine Leitung, I=C, hatten wir ja gerade gehört, oder über SPI angebunden. Und jetzt haben wir Alarm. Dann schmeißen wir einfach die Zertifikate in das TPM rein, also die Client-Zertifikate, und alles ist schon sicher. So irgendwie. Ne? Wenn wir uns jetzt mal den I=C-Bus hernehmen, also es ist halt eine Plane-Kommunikation, genauso SPI. Wenn da Plane drüber kommuniziert wird, dann kann sich auch jemand mit Tastköpfen draufhängen. Und wer genug böswilligen Background hat, der schabt auch ein paar PCB-Layer runter, um eben an die I=C-Leitungen zu kommen. Also das ist jetzt kein Ding nicht. Daher müssen wir die Kommunikation verschlüsseln, mit einem Schlüssel. Das passiert meistens über ein Shared Secret, was sich der TPM mit dem SOC teilt. Und dann kann der SOC eben eine Kommunikation verschlüsseln und mit dem TPM reden. So, jetzt haben wir aber das Problem, oder wenn wir jetzt zurückgreifen wollen, okay, wie speichern wir sensible Daten? Das war ja die Eingangsfrage auf Millionen Geräten. Die haben wir jetzt quasi ersetzt durch: Wie können TPM-Schlüssel auf Millionen Geräten gespeichert werden? Das ist eine spannende Frage. Dann haben sich das viele gestellt. Und es kam dieses Trusted Execution Environment, also T, kurz abgekürzt. Ich werde jetzt einfach nur noch T sagen, weil es einfach viel kürzer ist. Ich will da nicht zu tief ins Detail reingehen. Genau, das Trusted Execution Environment, das hat dann quasi, also bietet dem SoC eine Secure World und dann hast du da eine Normal World. Auf die Secure World können eben die ganzen Secure Applications, Secure OS drauf zugreifen und auf der Normal World, da gibt es halt keinen Zugriff drauf. Das geht dann über Client APIs, geht das über den Kernel und über entsprechende Exception Levels. Geht das dann in die Secure World und hin und zurück. Aber es kann eben die normale Welt nicht mit dem mit der Secure World reden. Genau. Nun hatten wir gesehen, jetzt haben wir den TPM-Schlüssel da drin gespeichert, aber hey, wenn wir jetzt schon den TPM-Schlüssel da drin speichern können, können wir halt auch einfach die Zertifikate da drin speichern. Dann haben wir die Zertifikate drin, es ist alles im SoC und wir können sogar zu unserem tollen Manager hingehen und sagen, hey, ihr braucht keinen TPM zu kaufen, spart euch Produktionskosten und so weiter und so fort. Also ist die Lösung, ein T zu benutzen und da die Zertifikate zu speichern. So, klingt einfach, aber hat ein paar Auswirkungen. Wie gesagt, T eben, das ist eine Secure Speichermöglichkeit. Dann gibt es eine Implementierung davon, die kommt meist von ARM. Also ARM betreibt eben dieses OpT. Open Portable Trusted Execution Environment, glaube ich. Dann wird für dieses T eben die sogenannte ARM Trust Zone benötigt. Also ich rede hier über ARM-SoCs, wie das bei RISC-V oder woanders ist, weiß ich nicht, aber die meiste Welt hat mittlerweile ARM, also zumindest wir im Embedded-Umfeld. Wir haben wenig mit x86 zu tun. Zumindest ARM mit der Trust Zone, also es muss diese Trust Zone Extension vorhanden sein in dem SoC, den man verwendet. Das Gute ist, wie gesagt, es wird kein TPM benötigt. Um mit dem OpT zu kommunizieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel via PKCS11, da gibt es PKCS11-Flips und man kann quasi die Zertifikate anfragen. Und wenn man trotzdem ein TPM-Interface haben möchte, dann hat Microsoft für sich selber ein Firmware-TPM implementiert. Das ist eben eine Applikation, die in dem T wiederum läuft und dann kann man auch TPM-API sprechen über OpT quasi. Wenn ihr dann die Slides, wenn ich die hochgeladen habe, ich habe unten die ganzen Links hinzugefügt, könnt ihr euch einfach angucken. Okay, was ist das jetzt mit dem T? Ist halt auch einfach nur eine Applikation, die liegt im RAM, aber ja, wie der Slide gerade zeigt, der RAM ist dann eben entsprechend secure getaggt und damit kann dann die Normal World oder die Non-Secure World hier in diesem Fall kann einfach nicht drauf zugreifen. Okay, wie kommt nun das T in den RAM? Gibt es verschiedene Methoden. Wir werden uns gleich eine angucken, die für den, NXP IMX8 interessant ist. Aber ganz wichtig hier zu wissen ist, es muss natürlich sichergestellt werden, dass alle Prozesse vor dem T-Laden genauso authentifiziert sind vom Hersteller und dass der Hersteller weiß, dass nur die Software, die ich verifiziert habe, mein T lädt, weil wenn davor irgendwas anderes läuft, ja, dann ist da auch nichts mehr mit Secure. Okay, schauen wir uns die Verified Boot-Kette an. Eine Kette, ja, Chain, halt Kette, jedes Element lädt das nachfolgende Element und stellt dessen, verifiziert, dass das das Richtige ist, in dem Fall. Wenn das alles in Ordnung ist, bootet eben unser Device durch und wenn das eben nicht in Ordnung ist, dann wird der reguläre Bootvorgang abgebrochen und je nachdem, wo man in der Kette ist, kann man eben Fallbacks implementieren. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal ein Beispiel an, anhand eines NXP-SoCs. Da ist ganz wichtig, dass HAB enabled ist. Das ist dieses High Assurance Boot, was für Verified Boot eben wichtig ist. Als Bootloader kommt ein Barebox zum Einsatz, Secure Monitor Call, das ist jetzt erstmal nicht so interessant, und T verwenden wir eben OpT. Wie sieht das dann eben so aus? Wir kommen, können wir das lesen? Ja. Genau, wir kommen aus dem Power-On-Reset. Der AMX8M macht ein bisschen Initialisierung. Das ist alles ROM-Code, alles von uns nicht beeinflussbar so richtig. Zumindest lädt er ein Barebox aus einem gesagten Speichermedium und dann kommt besagter HAB-Code, das ist auch ROM-Code, und der validiert, ob der Barebox denn überhaupt richtig ist, also den er da geladen hat, ob das auch der ist, den er laden sollte. Wenn das nicht ist, dann hat das eben den SOC-spezifischen Fallback, wie gerade gesagt, und wenn das aber richtig ist, dass der Barebox nicht verändert wurde, dann wird der Barebox auch gestartet. Wie passiert denn jetzt diese Validierung? Ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Es kommt eben in Binary auf der Hostseite und dann wird von diesem Binary eine digitale Signatur erstellt. Es wird quasi das Binary gehasht und dann wird es mit einem privaten Schlüssel unterschrieben und man hat die digitale Signatur. Auf der Target-Seite, dann sieht man den HAB-ROM-Code. Es wird eben das Barebox Binary geladen, es wird auch auf Target-Seite gehasht und dann wird mit einem Public Key die digitale Signatur überprüft und dann werden beide Hashes überprüft und wenn die übereinstimmen, dann scheint alles in Ordnung zu sein und dann können wir quasi weiter booten. Jetzt haben wir über Barebox gesprochen. Was ist denn in so einem Barebox-Image drin? Wie ihr seht, hier ist da ein Opti drin, es ist ein bisschen Firmware drin, es ist besagte TFA drin. Und wie gerade gesagt, der HAB-Code validiert, verifiziert ja schon, dass eben das komplette Binary richtig ist. Und damit können wir schon mal verifizieren, dass das Opti unverändert ist, dass die TFA unverändert ist und die Firmware an sich, dass die komplette Firmware eben unverändert ist und genauso ist, wie wir sie ausgeliefert haben. Ja, ganz kurz, wie funktioniert das? Der DRAM, also die DRAM-Firmware setzt den RAM auf, noch ist er leer. Dann kommt die Trusted Firmware ARM oder TFA. Der Vollständigkeit halber, die TFA liegt nicht im DRAM, sondern im SRAM, im SOC-internen RAM. Das ist nur so eine Seitennotiz. Und dann lädt der Barebox noch das Opti in den RAM. So, es ist jetzt hier gelb, weil vor uns hatten wir gelb auch als Secure gesagt, ist quasi schon als Secure getaggt. Und auf einmal kann die Non-Secure-Word nicht mehr in die Secure-Word darauf zugreifen. Wir haben unser Opti laufen und wir können ja eigentlich Zertifikate speichern. Also lass uns unser Linux starten und alles ist in Ordnung. Die Client-Zertifikate werden mittels der Trust und dann eben dem Opti abgelegt und alles ist gut. Kommen wir nochmal auf unsere Problembeschreibung, ganz am Anfang. Okay, Geräte müssen sich mittels Client-Zertifikate an der Cloud authentifizieren können. Da haben wir jetzt einen Haken dran, ob die wurde ja geladen, ist ja verifiziert. Aber der Hersteller muss ja sicher gehen, dass die verifizierte Software, also der User Space, eben genauso verifiziert ist und unverändert ist. Weil was bringt uns das, wenn wir jetzt ein Opti haben, aber ein Angreifer hat den User Space verändert, dann kann er genauso die Client-Zertifikate auslesen. Also hat uns das jetzt noch nicht so weit gebracht. Wir sind noch ein Stück weiter, aber noch nicht so weit. Also müssen wir die Kette noch ein bisschen aufbohren. Das haben wir uns ja gerade angeguckt, bis zu der HAB-Validierung, dass die okay ist, dann läuft der Barebox, dann wurden alle Komponenten geladen. Lass uns das mal zusammenbündeln, das ist SOC-spezifisch. Wenn wir da jetzt raus sind, wir sind noch im Barebox drin, dann müssen wir jetzt sicher gehen, wie ist denn jetzt dieser Kernel und alles, was in dem Kernel, alles, was das umfasst, Device-Tree, Firmware, FPGA, Bitstreams und so weiter und so fort. Wie können wir sicher gehen, dass genau diese Sachen geladen werden, die wir, wie gesagt, auf das Target deployed haben? Dafür gibt es diese sogenannte Fit-Images. Ich hoffe, das hat schon mal irgendjemand was gehört. Und wenn eben diese Fit-Image-Validierung okay ist, dann starten wir den Kernel mit initrd und wenn die nicht in Ordnung ist, dann können wir uns jetzt unseren eigenen Fallback definieren und sagen, hey, wir können irgendwohin anrufen oder sowas oder ganz wild blinken mit unserem Gerät, da hat wohl jemand unser Gerät kollabiert. Genau, was ist denn jetzt so ein Fit-Image? Fit-Image, Flat-Image-Tree. Kommt ursprünglich aus dem U-Boot. Die Spezifikation ist jetzt in die Open Source Firmware Foundation gewandert. Erstellung ist mittels MK-Image und DTC. Am Ende des Tages ist es einfach nur wie ein DTS. Da wird quasi beschrieben, welches Image und so weiter und so fort, welche Signatur, ob signiert, nicht signiert und so weiter, komprimiert. Alles in so einem DTS-Format. Ich hoffe, die weiß, wie sagt euch ein bisschen was. Genau. Sie haben es jetzt nicht DTS genannt, Sie haben es jetzt ITS genannt, also Image Tree Source. Und am Ende wird das durch ein TTC durchgeschickt und da kommt ein ITB raus. Also wer eben mit Device-Trees zu tun hat, es gibt auch ein DTP, das ist dann der Blob, das ist dann eben der kompilierte Fit-Image. Ja, was ist denn jetzt in so einem Fit-Image drin? Hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Es sind verschiedenste Images drin. Es ist einfach nur ein Sammelsurium an Images. Jetzt bekanntermaßen Kernel, InitRD, Device-Tree-Blob, Device-Tree-Blob-Overlay, FPGA-Bitstream, Images für irgendeinen Mikrocontroller, den ihr auf eurem Board haben wollt und so weiter und so fort. Die Verifikation eines Fit-Image basiert auf, wie wir gerade gesehen haben bei HAB, genauso auf dieser digitalen Signatur. Genau gesagt, des Config-Knotens. Der wird digital signiert und dann wird sichergestellt, dass das alles auch unverändert ist. Schauen wir uns das kurz im Detail an. Wir haben diese ganzen Blobs, Kernel, Device-Tree, InitRD und dann dieser Config-Knoten. Darüber wird überall ein Hash gebildet. Dann haben wir so ein Hash-Bundle. Dann kommen wir wieder mit einem Private Key an und erstellen uns eine Signatur davon. Das kommt an diesen Config-Blob unten ran. Und ja, genau. Das wird eben auf der Hostseite benötigt, um quasi ein Fit-Image zu erstellen. Auf Target-Seite passiert es dann so, der MX8 in dem Fall, er hasht auch die ganzen einzelnen Binaries zusammen, erstellt sich auch wieder so ein Hash-Bundle, nimmt sich auch wieder die Config mit der Signatur und mit dem Public Key, vergleicht, das ist genau das gleiche Prinzip wie bei dem HAB, ist alles in Ordnung, können wir sicher gehen, okay, da hat keiner unsere Software verändert und wir können fortfahren. Okay, wie gesagt, wir können fortfahren. Linux wird gestartet mit der InitRD. Ja, jetzt haben wir ein startendes Linux, aber wir haben ja noch keine Möglichkeit, den User Space zu verifizieren. Und um den User Space zu verifizieren, brauchen wir quasi DMVerity. Das ist jetzt so das letzte Glied hier in dieser ganzen Kette. DMVerity, ja, wenn der DMVerity RootFS-Mount fehlschlägt, können wir wieder machen, was wir lustig sind für ein Fallback. Und wenn das nicht fehlgeschlagen ist, dann haben wir einen funktionierenden User Space. So, DMVerity, was ist DMVerity? DMVerity ist kein Filesystem. DMVerity ist ein Device-Mapper-Target. Das ist wieder so eine Kernel-Spezifika. Genau, das RootFS, was durch DMVerity dann gemountet wird, ist ausschließlich read-only. Also man hat dann, wenn man DMVerity gemountet hat und alles ist super, dann kann man ein read-only RootFS auf seinem Target haben. Ist nochmal quasi wie so ein zusätzlicher Schutz gegen irgendwelche Attacken. Und DMVerity basiert eben auf Hash-Trees. Wie wird das jetzt erzeugt? Auf dem Host gibt es Verity-Setup und Crypt-Setup. Das macht es, also ich gehe jetzt nicht auf die Tools ein, ich gehe jetzt auf die Mechanismen ein. Es ist quasi, man hat das Image, es wird in Blöcke unterteilt, in fest vordefinierte Blöcke, meistens 4K-Blöcke. Und dann hat man viele Hashes. So, jetzt hat man ganz viele Hashes, die werden auch wieder in Blöcke unterteilt und man hasht diese wieder und so weiter und so fort, wie ihr hier seht. Am Ende hat man genau einen Block, da wird gehasht und man hat seinen Root-Hash. Das ist quasi der finale Hash, den es gibt. Und der die komplette Kette von dem Image dann verifizieren kann. Wenn wir jetzt quasi dann so ein Verity-Image haben, haben wir quasi ein Image und hinten dran, an das Image hinten dran, sind Hashes angefügt. Die Hashes können auf der gleichen Partition liegen. Machen wir meistens bei unseren Setups mit Kunden. Sie können aber auch auf dedizierten Partitionen liegen. Also es ist jetzt kein Muss, dass so ein Hash auf der gleichen Partition liegt wie das Image. Das DMRT-Image selbst wird auf dem Host erstellt. Während des Bauens Bitbag könnte jedem bekannt sein, sollte jedem bekannt sein hier. Genau. Der Root-Hash dann wiederum, der dann am Ende erstellt wird, dieses eine kleine grüne, ja, dieser grüne Balken, der wird in das Init-RD eingebaut oder in die Init-RD eingebaut. Und die Init-RD setzt quasi das Device-Mapper-Target auf und mountet es. Wichtig ist, dass der Root-Hash an sich selber hat keine Informationen, also den brauchen wir nicht verschlüsseln. Aber wir müssen sicherstellen, dass der Root-Hash nicht verändert werden kann. Und das machen wir quasi, indem wir den Root-Hash, wie gesagt, in das Init-RD einbauen. Und wiederum, wenn wir uns zurückerinnern, die Init-RD ist ja Bestandteil von dem FIT-Image, was wiederum eben eine digitale Signatur hat. Und somit können wir sicherstellen, okay, wer den Root-Hash, also man kann den Root-Hash nicht irgendwie manipulieren über das FIT-Image, weil dann würde ja das FIT-Image fehlen. In dem Fall. Wie gesagt, es ist ja eine Kette. Genau. Und dann haben wir unsere Kette zusammen. Und dann haben wir unsere Verified Boot-Kette zusammen. Also war eigentlich ziemlich easy. Wenn wir das jetzt uns nochmal alles zusammen angucken, was wir jetzt gemacht haben, ich habe es selber gerade gemerkt, ich war ein wenig schnell im Reden. Egal. Wir starten. Das ist dieser Verified Start mit diesem HB1X8, alles sehr SOC-spezifisch. Das ist jetzt alles sehr NXP-spezifisch, kann sich auch von SOC zu SOC bei NXP unterscheiden. Wer jetzt einen Raspberry Pi einsetzen möchte oder, keine Ahnung, TI, Renesis hat man gerade, das kann sich da extrem unterscheiden, wie was geladen wird. STM32 kann es auch komplett anders aussehen. Deswegen ist es bei mir hier SOC-spezifisch markiert. Was jetzt nicht SOC-spezifisch ist und was ihr über alle Plattformen hinweg gleich haben könnt, ist der komplette andere Rest. Quasi das FIT-Image, also das Laden über FIT-Images und das RootFS-Setup mit DMVerity, damit wir ein Verified User Space haben. Das ist komplett plattformunabhängig und das könnt ihr quasi auf euren Raspi übertragen und auf euer BeagleBone und diese ganze Kette könnt ihr genau da so nachimplementieren, wenn ihr vorne das SOC-spezifische gemacht habt. Genau. Dann können wir jetzt nochmal hier zurück. Wir hatten ja die Problembeschreibung, Geräte müssen sich mit kleinen Zertifikaten, das hatten wir jetzt schon mit Opti. Und jetzt hatten wir ja noch das X, dass der Hersteller sicher sein muss, dass nur seine Software auf seinem Gerät läuft. Und das können wir jetzt mit DMVerity abhaken. Also, jetzt können wir sensible Daten speichern. Wir haben die Verified-Bootkette bis hinten durchgezogen. Und sollte da was kaputt gehen, dann ja, wird sich das Sample beschweren und wird sagen, nee, ich boote nicht weiter. Und je nachdem, in welchem Teil der Kette wir stehen, können wir das beeinflussen, was wir dann damit machen mit der Information, dass jemand unser Gerät gehackt hat oder versucht hat zu hacken. Oder wenn wir ganz am Anfang der Kette stehen, dann sind wir eben auf den SOC-Hersteller verantwortlich oder den Silicon-Hersteller. Wie kann ich das jetzt im Yocto umsetzen? Die Fit-Image-Generierung im Yocto, die ist mehr oder minder suboptimal. Sie ist stark an das U-Boot angelegt, weil es halt ursprünglich aus U-Boot kommt. Und sie ist stark an die Kernel-Builds angelegt. Das ist aus mehreren Gesichtspunkten nicht super duper toll. Aus dem Grund haben wir eine Fit-Image-Klasse gefunden, oder ich damals für meinen Kunden von MetaFutec. Die haben wir jetzt noch geupdatet, hier und da improved. Und die wollen wir jetzt upstream schicken. Damit ist es jetzt dann, wäre es für jeden möglich, der Yocto benutzt, arbiträre Fit-Images zu bauen mit, Inhalten und Firmware-Blobs, wie ihr wollt. Und das Verity-Setup zu erstellen oder das Verity-Image zu erstellen, ist jetzt auch noch nicht so super duper im Yocto. Dafür haben wir die Image-Types Verity BBL-Class geschrieben. Ich weiß nicht, wie gut ihr im Yocto unterwegs seid, aber es gibt ja im Yocto diese Image-Typen, FS-Types, und die Klasse bildet das genau darüber ab. Ihr könnt quasi ein Verity-FS-Type angeben und es wird automatisch ein Verity-Image erstellt, welches dann Bestandteil des Fit-Images sein kann. Muss, nicht kann. Auch diese Klasse, leider, die Zeit hat es mir nicht zugelassen, ist noch nicht upstream. Wir haben die jetzt alles in unserem internen Review. Beide Klassen sollten jetzt demnächst an MetaOE gehen und damit solltet ihr dann ein besseres Out-of-the-Box-Feeling bekommen für so ein Reality-Setup. Wie passiert das nun mit diesen ganzen Signierungen? Das ist schon upstream. Dafür wird die Signing-BB-Klasse verwendet. Die haben wir glücklicherweise schon nach MetaOE upstream gebracht. Genau. Und sie ist ein nützliches Tool, um quasi einfach zu sagen, hey, gib mir mal den Schlüssel für das Fit-Image, das muss ich jetzt schnell signieren, oder gib mir mal den Schlüssel für das HAB oder die Schlüssel für HAB. Und genau, es ist eine sehr nützliche Helferklasse, sollte man auf alle Fälle verwenden, wenn man mit Keys hantiert. Das sind jetzt alles erstmal nur Pointer, weil ich bin kein Freund von Source Code an die Wand pinseln. Dann sieht man am Ende, übertreibt man es. Und wie gesagt, den Source Code kann man sich auch selber auf seinem Terminal angucken. Gibt es kaum was zu sagen. Ansonsten, glaube ich, bin ich jetzt am Ende. Genau, das wäre jetzt nur nochmal für Advanced, aber ich glaube, das weiß ich nicht, ob euch das interessiert oder ob ihr so tief da rein wollt. Genau, das war's. Gibt es denn noch Fragen?
Ja, ich würde ganz am Anfang gerne mit einer Anfängerfrage starten. Ich habe verstanden, dass für die Signatur ein Schlüsselpaar benutzt wird und man den Public Key verwendet, um die erstellte Signatur zu prüfen. Und damit die Kette in Gang gesetzt wird, brauche ich ja einen Public Key auf meiner Box, auf meinem Stück Hardware, die ausgeliefert wird, damit ich diesen Prozess in Gang setzen kann. Und jetzt ist meine Frage, wie funktioniert das denn in der Praxis? Ich, als jemand, der das Image baut und seinen User Space schützen möchte, würfel ich mir selber ein Schlüsselpaar aus, signiere mein Image und gehe dann zu dem Hardwarehersteller und sage, hier ist mein öffentlicher Schlüssel, bitte baue den mit ein. Oder gehe ich quasi mit meinem Image als Bittsteller zum Hersteller der Hardware oder des Bootloaders und sage, hier ist meine Software, ich möchte die gerne auf deiner Plattform ausführen, signiere die bitte mal.
Weder noch. Du bist der Herr über die Schlüssel, das kannst du alles selber machen. Du brauchst natürlich ein EMS-Partner, den du vertrauen kannst. Das heißt, wenn du in Asien fertigst, da in einem großen Land und sagst, okay, das ist jetzt highly confidential und dann würde ich dir raten, deinen EMS-Partner zu wechseln. Ansonsten, ich wollte hier nicht zu tief ins Detail gehen. Bei NXP, das HAB, da erstellt man sich ein quasi vier Superroot-Keys. Die Privates sollten bei dir bleiben. Wenn die geleakt werden, dann ist man ein bisschen am Pups. Ansonsten die Public-Keys, genau. Hat man die vier Public-Keys. Die werden gehasht. Und diesen Hash schreibt man dann mit den Public-Keys, werden dann da reingefused. Nee, anders. Nur der Hash wird reingefused. Und die Public Keys kommen dann mit dem Image mit. Und dann wird quasi geprüft, der Hash, passt das zusammen? Jo, dann sind das genau die vier Public Keys oder die vier Keys, die ich habe. Es wird der Hash gefused und damit kannst du dann quasi deine eigenen Keys und du musst nicht an den Bootloader-Hersteller oder an den EMS-Partner, also EMS-Partner ja, je nachdem, wo du eben fertigst, aber wenn du es bei dir alles selber fertigst, dann bist du daher über deine eigenen Sachen.
Super, vielen Dank.
Ich würde hier vorne. Also kurze Ergänzung, neben dem Hash-Fusen sind natürlich noch mehr Fuses. Da gibt es dann irgendwelche Manuals, die man noch beachten sollte vom Hersteller. Wichtig.
Ja.
Aber da muss man sich dann wirklich damit beschäftigen. Eine andere Frage, wie ist das mit dem Opti, wenn das im RAM läuft und Speicher-Aliasing?
Bitte?
Und Speicher-Aliasing. Sprich, ich habe nicht so viel Speicher bestückt, wie eigentlich ich Adressraum habe, wo RAM sein könnte.
Ja, hatten wir auch. Wir haben einen Kunden, der hat verschiedene Speicherbestückungen. Wir haben im Barebox eingebaut, dass das Opti per Default wird Opti ans Ende, am Ende des RAMs gelegt. Was aber hart einkompiliert ist, das ist ein bisschen mehr in Opti. Wir haben im Barebox jetzt implementiert, dass wir den Opti-Header auslesen und das Opti immer an den Anfang des RAMs schieben. Das Anfang des RAMs, der ist immer gleich. Und damit.
Bitte? Wenn ich praktisch einen Adressraum von 2 GB habe und 1 GB Speicher besetzt habe, gibt es ja CPUs, die dann, wenn ich bei 2 nach 1 GB die Adressen haben, muss ich ja genau wieder auf den Anfang zurückfahren.
Das, welche CPUs sind da? Okay, ist mir nicht bekannt, dass es da einen Rollover gibt, aber ansonsten, wie gesagt, wir legen es am Anfang von dem Speicher und auch wenn das ein Rollover geben würde, sobald das Opti da hingelegt ist, ist der Speicher als secure gemappt. Und wenn dann eben irgendjemand mit einer Speicheranfrage kommt, die eben kein Secure Tagging hat, dann gibt es ein Buzzleboard und dann kannst du da nicht drauf zugreifen. Und es ist auch nur die halbe Wahrheit, man muss noch mehr einstellen. Es gibt auch DMA-Master, die muss man einstellen, dass die nicht auf Secure Master, auf Secure Memory schreiben können und so weiter. Und also es ist schon noch ein bisschen mehr im Detail, aber genau. Aber sobald eben der Speicher secure gemappt ist und da kommt eine Non-Secure Application da rein, auch wenn man Rollover hätte, dann wird es ein Buzzleboard geben. Und man kann nicht mehr drauf zugreifen.
Ich hatte jetzt gerade nebenbei gegoogelt, weil ich fände das an sich interessant. Ich habe viel mit so eher Kleinserie in der Industrie zu tun, wo ja üblicherweise ist, dass da gerne mal Industrieprojekte, Kleinserie, Raspberry Pi. Ne? Und so wie ich das bei Google gesehen habe, ist dieses ganze Arm-Trust-Zone-Konzept wohl nicht vorhanden oder dieses ganze T und so weiter, nur eher im Bildungsspielbereich, aber nicht wirklich, so wie du sagst, dass dann wirklich von vorne bis hinten alles durchverifizieren kann. Sind dir da Alternativen bewusst, wo man das nutzen könnte, was halt vom Pin-Layout und ungefähr von den Capabilities ähnlich zu einem Pi wäre? Oder eher nicht so das, mit dem du zu tun hast? Weil bei euch klingt das eher nach so sehr hochoptimierten kleinen Mikroprozessor millionenfach Serien. Was halt...
Marsboard. IMX6 ist das allerdings. Und ich muss mal gucken, ob es was
Neues gibt. Okay. Also Marsboard mit MAS oder was? Ach, Marsboard, okay.
Also, so SPCs gibt es ja genüge. Ich würde sagen, also wir haben unsere Hand meistens an NXP-Hardware. Ich würde mal mit einer NXP-Hardware anfangen. Und da hat man egal, also jetzt nicht die EVKs, die sind manchmal nicht so toll, aber es gibt genügend so kleine SPCs auch mit NXP-Hardware. Und wie es Raspberry Pi selbst macht mit Verified Boot, also ganz am Anfang, also genau was sie in diesem grauen Part machen, da habe ich absolut keinen Einblick und ich hatte bei uns nochmal vor dem Tag gefragt, ist euch irgendwer bekannt, der Trust Zone nicht implementiert, weil es halt eine optionale Sache ist, die man sich bei ARM kauft. Da kam ein Einwand, die ganzen M-Cores von Apple, weil die ihre eigene Enklave haben. Aber wenn es Raspberry, wir haben es nie ausprobiert auf Raspberry Pi, also sorry dafür, da kann meine Hand nicht ins Feuer legen. Natürlich, wenn dir das fehlt, dann ist die ganze Kette nichts, also nichtig, ne?
Moin, du hattest da auf der Folie davor, 39, glaube ich, war das. Genau, da sind die Hashes am Ende von dem Image. Und das hörte sich so an, als ob das DM Verity nur den Root-Hash quasi verifiziert, aber...
Nee, also das wären schon alle Hashes durchgegangen.
Ah ja, sehr gut.
Aber am Ende wird eben geguckt, okay, passen jetzt die Root-Hashes überein? Und dann sieht es, okay, es hat irgendjemand auf die Daten schreibend drauf zugegriffen und dann kann es eben nicht mehr verifizieren. Also es wird dann drauf zugegriffen auf die Hashes, auf die einzelnen, auf diese. Und dann wird am Ende nur geprüft, okay, passen die Root-Hashes überein, die ich gefunden habe? Nö. Und damit fällt es.
Also nur der Hash-Level 0 wird dann am Ende dran gehängt oder an das Image oder was?
Nee, es wären schon diese einzelnen Level rangegangen.
Gut, okay.
Du musst ja jedes Level verifizieren. Also jedes Level, jedes höhere, also höhere im Sinne von 0, 1, also 1, 2, 3, verifiziert bis zum Root-Hash runter und du musst das ja jedes Level verifizieren. Gegenseitig. Beim Schreiben oder beim Lesen? Beim Zugriff auf die Daten wird es gemacht, genau.
Ja, das war eigentlich auch meine Frage, weil du sagtest, es passiert beim Mounten vom Filesystem. Würde der Fehler
erkannt werden? Da wird DM Verity aufgesetzt. Also
aber,
das DM-Target
wird während der Laufzeit wird geprüft, würde ich auch sagen.
Es wird während der Laufzeit geprüft, genau.
Und was passiert, wenn dann ein Fehler auftritt?
Bitte?
Was passiert, wenn dann ein Fehler auftritt? Also zur Laufzeit wurde das Filesystem manipuliert zum Beispiel?
Zur Laufzeit wurde das Filesystem manipuliert.
Gibt es eine Exception oder bootet neu die Kiste oder blinkt rot oder was passiert da?
Ich wüsste A nicht, wie es zur Laufzeit passieren sollte, weil es ja read-only ist. So, wenn das RootFS read-only ist und bei euch hat jemand Root-Rechte erlangt, dann habt ihr bestimmt noch andere Probleme. Beim nächsten, das ist ja verifiziert über das Fit-Image. Beim Aufsetzen checkt das sofort, der Root-Hash passt nicht überein und dann setzt das DM Verity schon gar nicht auf. Also wenn dieser Root-Hash beim Aufsetzen, ansonsten passiert er beim Datenzugriff, sagt er, nee, kann ich nicht drauf zugreifen, ist ja, genau dieser Block da, wo die Daten liegen, da ist korrupt und nee. Und bei jedem anderen Block, die Blöcke sind ja dann alle durchweg korrupt, weil die ganzen Hashes ja nicht mehr zusammenpassen.
Verstehe ich das richtig? Wenn ich das als Hersteller benutzen will, kann ich auf dem ganzen System keine GPL3-Software verwenden, weil ich natürlich dann nicht mehr in der Lage bin, irgendwas auszutauschen. Ist das richtig?
Das ist der sogenannte GPL3-Switch, ja. Jetzt kommen wir in den Bereich rein, was auch Prozesse, also nicht Entwicklerprozesse, sondern Firmenprozesse. Wenn du in deiner Firma, bei meinem Kunden jetzt zum Beispiel, haben sie extra Prozess aufgesetzt, wenn es heißt, das Gerät soll GPLv3 Software, also hat GPLv3 Software drauf und der Kunde möchte explizit möchte Zugriff haben. Dann gibt es, schick es ein, wir machen es dir auf. Danach hast du halt einen sehr teuren Stein, den du dir in die Ecke stellen kannst. Und das ist erlaubt. Und dann darfst du auf deine GPLv3 Software drauf zugreifen. Du musst ja nur die Quellencode bereitstellen und dann öffnest du das Gerät. Also der öffnet halt das Gerät.
Na, aufmachen kann ich das als Kunde ja auch. Was mir die GPL3...
Nicht aufmachen im Sinne von aufschrauben, sondern wirklich ein Fuse brennen, um dann kannst du jede Software drauf laufen lassen.
Okay.
Also dann
dann habe ich halt keine Schlüssel mehr, aber ich kann das halt laufen lassen.
Du hast dann einen kompletten Open-Source-Stack auf deinem Gerät laufen von dem Hersteller. Also der Hersteller bietet dir genau diesen Open-Source-Stack, den er dir liefern muss. Also kommt auf den Hersteller drauf an. Ne?
Ja.
Aber am Ende kriegst du einen Open-Source-Stack geliefert. Aber alles, was der Hersteller sagt, das ist jetzt meine Applikation, die muss mit meiner Cloud kommunizieren. Und all das ist der Hersteller nicht verpflichtet, dir zu sagen, dass das gehen muss. Und damit fliegt das vom Gerät und damit hast du dann eben einen sehr teuren Raspberry Pi bei dir stehen.
Ja. Nur wie funktioniert denn das Aufmachen? Weil E-Fuses kann man ja nicht wieder zurückbrennen oder so.
Genau so ist es. Und es gibt genau ein Fuse, was man beim NXP fused. Und damit machst du es, also Field Return Fuse nennt sich es. Und damit ist das Gerät komplett offen. Und es gibt keine Secure-Mechanismen mehr. Es ist eben genau für Field Return Sachen gedacht, dass wenn es komplett zugenagelt ist, dass man das dann eben brennen kann. Auch hier muss man wieder, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was ja, Markus Niebelwurms gesagt hat, man muss eben aufpassen mit den Fuses. Bei den Fuses kann man eben auch noch ausschalten, okay, disable mir JTAG oder enable mir JTAG nur im Secure-Mode und dies und das und nur kein USB-Loader und so weiter und so fort. Wenn man das natürlich alles weggefused hat und man kommt gar nicht mehr aufs Gerät drauf und auch so nicht aufs Gerät drauf. Also der Hersteller könnte ja normalerweise aufs Gerät drauf und aus dem User-Space dann sagen, okay, Field Return Fuse und Fusen. Aber wenn man sich mal ausgeschlossen hat, komplett, weil man ein, ich sage jetzt mal, ein blödes Update ausgeliefert hat, ja, dann kommt man halt nicht mehr drauf.
Ich habe noch mal eine Frage, um auf der, beziehungsweise du hast zwischendrin auch diese Trusted Firmware erwähnt, aber was macht die denn eigentlich? Also ich habe ja verstanden, dass Opti ist ja quasi die Secure World, aber was macht die Trusted Firmware? Ist das quasi der Vermittler oder der Broker?
Genau. Also da hast du den Finger drauf. Ich wollte eben nicht zu sehr ins Detail gehen. Wenn ich die Folien dann hochlade, dann habt ihr das ja auch. Im Endeffekt ist das Setup von so einem Trust Zone Aware Arm Core. Man hat auf der linken Seite die ganzen Non-Secure Sachen oder die Normal World und auf der rechten die Secure World. Auf der linken hat man noch verschiedene Exception Level, oben hat man seine App, dann hat man sein OS 1, 2, keine Ahnung. Hypervisor muss nicht sein, also Exception Level 2 wird meistens geskippt, außer man hat einen Hypervisor eben. Und dann kommt man auf Exception Level 3. Und das ist das höchste Exception Level, was überhaupt geht auf den ARM-Cores. Also meine Rede ist hier von ARM V8A. Ich weiß nicht, wie es bei V7 war, aber bei V8 ist es genau so. Und Exception Level 3 hat Zugriff auf alles. Unten. Und das ist quasi der Vermittler. Und deswegen ist, wenn es dann eben den Call gibt von der grünen oder von der Non-Secure World in die Secure World, wird über einen Secure Monitor Call gemacht. Also SMC. Und dann geht das unten rum über die Trusted Firmware, die wir ja installiert haben, über unser Barebox, was verifiziert war von HAB. Damit können wir hier sicherstellen, dass die Trusted Firmware, die da läuft, auch die ist, die wir geprüft haben und verifiziert haben, dass alles in Ordnung ist. Genau, aber es geht dann da unten nach rechts rüber, dann sieht man da das Opti. Auch das gibt es mittlerweile, Trusted Hypervisor, dass man verschiedene Optis laufen lassen kann. Aber das würde jetzt hier auch zu tief gehen. Macht man halt im Serverbereich mittlerweile ein bisschen. Und dann sieht man eben bei Opti oben hat man diese TAs, das sind diese Trusted Applications. Genau. Und wenn man dann eben mit so einer Trusted Application reden will, geht das über so ein SMC nach ganz unten und dann einmal nach oben und dann wieder nach links. Runter links.
Wie kann man sicherstellen, dass die Firmware trusted ist, wenn man nicht sicher sein kann, dass die Private Keys nicht vielleicht verändert worden sind, wenn man sich ja schon bei der Firmware nicht sicher sein kann?
Ich bin mir ja sicher, dass die Firmware...
Naja, aber die wird mir ja, die hat mir im Verified Boot Process überprüft und das war doch mit einem Hash an der Stelle, oder nicht?
Also, die Trusted Firmware, du meinst, dass die Trusted Firmware nicht verändert ist?
Nee. Das, ob die Trusted Firmware die richtige ist, die war auf dem SoC oder was?
Bitte?
Die Firmware, war die auf dem SoC oder wo war die Nummer?
Nee, die liefern wir mit unserem Image.
Okay, und dann an der Stelle hat man ja das überprüft mit einem Hash.
Genau, also wir wissen, woher? Dass die da läuft, dass die ist, die wir getestet und verifiziert haben.
Okay, und woher weiß man, dass der Hash, also dass der Private Key, mit dem man für den Hash nutzt, dass der nicht verändert wird?
Dass der Private Key nicht verändert wird. Also... Du hast ja ein Schlüsselpaar, Private und Public. So, du hast jetzt gerade für Trusted Firmware A, weil das Bestandteil von zeitlichen Booten ist, muss ich leider zurückkommen auf NXP. Die haben 4 mögliche Schlüssel. Mhm. Also man kann 4 Private Keys leaken, weil man kann die Schlüssel dann widerrufen und sagen, das ist nicht mehr valide. Und dann sagt man, okay, jetzt ist nur noch Abschlüssel 1 valide. Und wer aber auf dein Private Key zugreifen kann, also du hast ja die Public Keys dann auf dem Gerät und dann wird ja versucht, mit dem Public Key die Signatur zu überprüfen. Und ja, wenn das nicht funktioniert, dann ist ja entweder, habe ich den falschen Private Key benutzt oder es wurde manipuliert und es stoppt einfach das Booten. Also es geht nicht weiter. Nee, der soll auch nie auf dem Gerät landen. Der ist in deiner Produktion und bitte weggeschlossen, nie irgendwo hin. Also HSMs, also Hardware ist, ja.
Was kann ich in diesem Setup gegen Downgrade-Attacks tun? Also wenn ich davon ausgehe, irgendwann hat meine Firmware mal eine Sicherheitslücke, die mir auch das Aufmachen erlaubt im Betrieb und jetzt macht der Hersteller ein Sicherheitsupdate und ich als Angreifer nehme mir die alte Version, spiele die wieder drauf und komme rein.
Ja.
In der UEFI-World haben wir da Revocation-Lists und so eine Art Serie, mit der wir erhöhen können und sagen, man kann niemals runter. Gibt es hier auch einen Mechanismus?
Man kann sich vor, es nennt sich Replay Protected Attacks und davor kann man sich halt schützen. Also man muss aufpassen bei Downgrades. Eine Möglichkeit ist, wenn man Informationen, also mit Opti, das nutzt als Backend Storage, die, also unsere Empfehlung ist immer Opti im Zusammenhang mit einer EMMC zu verwenden, weil das eben genau eine Replay Protected Memory Partition hat. Und damit kann man Informationen ablegen, die eben genau mit solchen Downgrades interagieren kann, also dagegen schützen kann. Ja.
Ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, die Schlüssel für die Cloud und die ganzen Sachen liegen dann in deinem Opti drin.
Ja.
Das heißt, wenn ich physischen Zugriff auf das Gerät habe, mir das Image ziehen kann, ohne dass ich das bestrome und dann in die Opti reingucken kann, könnte ich mir dort die Schlüssel rausziehen.
Die Schlüssel an sich liegen schon auf der EMMC. Also wenn das Gerät stromlos ist,
ja,
werden die Schlüssel auf der EMMC gespeichert.
Ja.
Da in dem Replay Protected
okay.
Memory.
Gut.
Genau. Also die liegen nicht im Hauptspeicher, also nicht plain im Hauptspeicher.
Ja, hab vielen Dank für deinen Vortrag und die tolle Q&A-Session. Wenn ihr noch weitere Fragen an ihn habt, würde ich euch bitten, ihn einfach draußen auf dem Flur zu überfallen und ihn zu löchern. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja.